Ja, danke Susi, dass du mich am Mittwoch erinnert hast, dass ja heute Erntedankfest ist. Das sind die Sachen, die ich einfach oft nicht auf dem Schirm habe. Und vielen Dank für diese wunderschöne Deko. Da möchte man am liebsten zugreifen und reinbeißen in die leckeren Sachen. Ne? Und ja, das Erntedankfest ist ein sehr schönes Symbol. Man erinnert sich an dem Tag, dass Gott uns immer beschenkt. Alles, was wir haben, das kommt von ihm und wir danken ihm dafür. Und das ist auch eine Erinnerung daran, dass sein Volk den Zehnten gegeben hat. Gott hat immer den ersten Ertrag der Ernte bekommen, oder das sollte zumindest so sein. Und Gott hat seinem Volk auch gesagt, ja, ihr könnt mich prüfen, er gibt einfach. Gebt einfach den Zehnten, ich werde euch reich segnen dafür. Und in dem Thema heute geht es auch um Symbole, die eigentlich dazu dienen sollen, unseren Blick immer wieder auf Gott zu lenken und auf seine Stärke, auf seine Macht. Und manchmal, weil wir Menschen halt Menschen sind, ist es so, dass diese Gegenstände plötzlich, die eine Hilfestellung sein sollten, in Gottes Gegenwart zu kommen, umgedreht werden und zu einem Kultgegenstand werden. Ein magischer Gegenstand, der nicht mehr an die Kraft Gottes erinnert, sondern selbst Kraft haben soll. Ich hatte letztes Mal schon angefangen mit Hesekiel 13, mit dem ersten Teil. Heute kommt der zweite Teil, ab Vers 17. Den Kontext hatte ich letztes Mal schon breiter ausgeführt, heute nur noch mal ganz kurz. Also Israel befindet sich in der babylonischen Gefangenschaft und Hesekiel, ein Priester des Volkes, der wird dort im Exil zum Propheten berufen und hat den Auftrag von Gott, sein Gericht auszurufen über all die Menschengruppen, die dazu beigetragen haben, dass das Volk unvorbereitet in diese Situation geraten ist. Aber er hat auch den Auftrag, Hoffnung zu geben und die Zusage, dass Gott weiterhin bei ihnen ist. Ich lese aus Hesekiel 13, Vers 17 bis 23 aus der Elberfelder Übersetzung. Und du, Menschensohn, richte dein Gesicht gegen die Töchter deines Volkes, die aus ihrem eigenen Herzen weissagen. Und weissage gegen sie und sage: So spricht Jahwe der Herr, wehe denen, die Binden zusammennähen für alle Handgelenke und Kopfhüllen machen für Köpfe jedes Wuchses, um Seelen zu fangen. Ja, Seelen wollt ihr fangen bei meinem Volk und andere Seelen für euch selbst am Leben erhalten. Und ihr entweiht mich bei meinem Volk für einige Hände voll Gerste, für einige Bissen Brot, indem ihr Seelen tötet, die nicht sterben sollten, und Seelen am Leben erhaltet, die nicht leben sollten, indem ihr mein Volk anlügt, das auf Lügen hört. Darum, so spricht Jahwe der Herr, siehe, ich will an eure Binden, in denen ihr die Seelen wie Vögel fangt, und will sie von euren Armen wegreißen. Ich lasse die Seelen los, die ihr fangt, dass sie wegfliegen können. Und ich reiße eure Kopfhüllen weg und rette mein Volk aus eurer Hand, damit sie in eurer Hand nicht mehr zur Jagdbeute werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Weil ihr das Herz des Gerechten mit Lügen verzagt macht, obwohl ich ihm doch keinen Schmerz zugefügt habe. Und weil ihr die Hände des Gottlosen stärkt, damit er nicht von seinem bösen Weg umkehrt, um sich am Leben zu erhalten. Darum sollt ihr nicht mehr Nichtiges schauen und nicht länger Wahrsagerei treiben. Und ich werde mein Volk aus eurer Hand retten und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Soweit zum Text. Historisch betrachtet gab es ja im Alten Orient weibliche Seherinnen und Wahrsagerinnen, Zauberinnen, die sich für sich beansprucht hatten, dass sie durch Rituale und auch magische Gegenstände einen Einfluss nehmen könnten auf das Schicksal und auf das Leben der Menschen. Hier handelt es sich um falsche Prophetinnen, die für sich beanspruchen, dass sie Gottes Wort weitersagen würden, und seinen Willen weitergeben würden, aber in Wirklichkeit treiben sie okkulte Praktiken, Aberglauben und magische Handlungen. Also der Vorwurf ist, statt Gottes Wort zu verkünden, weissagen sie aus ihrem eigenen Herzen und verbreiten Lügen. Sie machen Profit mit dem vermeintlichen Wort Gottes und nutzen die Menschen aus. Sie fangen Seelen, das bedeutet, sie führen die Menschen in Abhängigkeit und manipulieren sie, indem sie Gegenstände herstellen, denen sie eine magische Bedeutung zusprechen. In Vers 19 heißt es, dass sie Seelen töten, die nicht sterben sollten, und Seelen am Leben erhalten, die nicht leben sollten. Was nicht buchstäblich bedeutet, dass sie Menschen umgebracht haben, sondern dass sie durch ihre Lügen Menschen in die Verlorenheit treiben, indem sie etwas sagen, du wirst leben, wo Gott eigentlich Gericht angekündigt hat. Dadurch wiegen sie Menschen, die auf dem falschen Weg sind, in Sicherheit, und die machen weiter wie bisher, statt dass sie umkehren können, weil wir wissen, Sünde führt zum Tod. Oder sie sagen, du wirst sterben zu dem, der eigentlich gerecht ist. Und sie machen jemanden, der auf dem richtigen Weg ist, verzagt und nehmen ihm jede Hoffnung. Sie führen Menschen durch ihre falschen Vorhersagen und ihr religiöses Geschäft ins Verderben, in die Ferne, in die Gottesferne. Und entheiligen den Namen Gottes, weil sie Menschen ein falsches Bild von ihm vermitteln. Ich habe mich gefragt, wie konnte es dazu kommen? Und habe mithilfe der Logos-Bibel eine Stelle in 5. Mose 6 gefunden. Und zwar hatte Gott seinem Volk zuvor die Gebote gegeben. Und da heißt es in Vers 5 folgende: Du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ich denke, diesen Vers, den kennen wir schon von Jesus. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und jetzt verwendet Gott ein Bild, um das noch zu intensivieren, sage ich mal. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und deine Tore schreiben. Und dieses Bild bedeutet die Hand, die ist ein Symbol für das Handeln. Also alles, was ich tue, soll im Einklang sein mit seinen Geboten. Die Stirn ist ein Symbol für mein Denken. Auch mein Denken soll durchdrungen sein von Gottes Sichtweise und von seinen Geboten. Denn im Denken beginnt das Handeln. Ich glaube, dass kein Mensch Ehebruch begeht, der es vorher nicht schon in seinen Gedanken sich ausgemalt hat. Also dort im Denken wird das Handeln geboren. Das Halten der Gebote oder das Brechen der Gebote. Die Pfosten und die Tore, das ist das tägliche Leben im Haus und in der Gemeinschaft und auch draußen im Alltag. Und das soll unter Gottes Gebot stehen, weil sein Gebot gut ist für uns. Und im Judentum hat man diesen Auftrag später auch wörtlich verstanden. Es entstanden diese Tefillin, Gebetsriemen. Das sind kleine lederne Kapseln mit Bibelversen und die sind beim Gebet an den Arm gebunden worden und um die Stirn gebunden worden. Und dann gibt es auch noch die Mesusa, nennt sich das, eine kleine Kapsel mit Schriftversen. Das ist bis heute auch noch bei manchen Traditionen, dass das an den Türpfosten von jüdischen Häusern befestigt wird. Eigentlich, es ist ein schönes Symbol, dass einen einfach immer wieder daran erinnern soll, ja, oh Gott ist mein Mittelpunkt. Eine schöne Hilfestellung. Aber hier in diesem Beispiel haben Frauen ein Geschäft daraus gemacht, Gegenstände herzustellen, denen sie selbst eine magische Bedeutung zugesprochen haben. Das heißt, trägst du das um dich, dann kann dir nichts passieren. Und dazu gibt es auch andere Beispiele im Alten Testament, wo etwas nach hinten losgegangen ist. Das eine Beispiel ist ja der Tempel Gottes. Ein Bild für den Thronsaal Gottes, ein Bild für den Ort, wo Anbetung stattfinden soll. Wir kommen vor Gott und geben ihm die Ehre. Und natürlich ein Symbol auch für die Gegenwart Gottes. Aber dieser Tempel, der wurde zum Kultgegenstand. Das Volk dachte, wir haben den Tempel, das ist der Beweis, da Gott ist mitten unter uns, es kann uns nichts passieren. Sie wähnten sich in einer falschen Sicherheit und der Tempel wurde zerstört. Gott hat es zugelassen, weil er nicht mehr nur noch ein Symbol war, sondern selbst zum Kultgegenstand geworden ist. Ein anderes Beispiel, ich denke, das ist den meisten auch bekannt, das ist die eherne Schlange. Eine Zeit, wo das Volk gelitten hat unter Giftschlangen, von denen sie gebissen worden sind, sind viele gestorben. Und da heißt es in 4. Mose 21, Vers 8 folgende, da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine Schlange und richte sie an einer Stange auf. Und wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Jesus selbst greift dieses Beispiel auf in Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Also diese Schlange war ein Symbol für Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist und selbst zur Schlange wurde, damit wir leben. Sein Volk soll nach oben schauen zu Gott, demjenigen, der wirklich Heilung bringt. Ein symbolischer Gegenstand und eine symbolische Handlung. Aber auch hier erfahren wir später in 2. Könige 18, Vers 4, da hatte Hiskia aufgeräumt mit allen Götzenbildern und sie vernichtet. Und da heißt es auch, und er zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Israeliten ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Die Schlange wurde zu einem Kultgegenstand. Sie wurde verehrt, als ob sie irgendeine Macht hätte, obwohl sie ja nur ein Symbol war für die Kraft Gottes. Im Neuen Testament gibt es eine unglaubliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob es jeder sich bewusst, ob er jedes weiß, aber Apostelgeschichte 19, 11 bis 12 steht zum Beispiel über Paulus. Und ungewöhnliche Wunder tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürzen von seinem Leib auf die Kranken legte und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Und im 5. Kapitel heißt es auch von Petrus, dass sein Schatten, der auf Kranke fiel, sie gesund gemacht hat. Hier steht eindeutig, dass es ungewöhnliche Wunder sind, die Gott getan hat. Also nicht die Kleidung selbst hatte magische Kräfte, sondern es war die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, der Petrus und Paulus so gesalbt hat, dass das ja, Auswirkungen hatte. Aber es erinnert mich auch an den Reliquienkult, der später von der Kirche veranstaltet wurde. Das war dagegen reine Geschäftemacherei. Sie haben die Leichtgläubigkeit des einfachen Volkes ausgenutzt, um ein Geschäft zu machen. Das erinnert mich wieder an Hesekiel 13. Im Neuen Testament gibt es symbolische Handlungen wie die Taufe, das Abendmahl. Die Taufe, ein Symbol dafür, dass der alte Mensch untergetaucht ist unter das Blut Christi und der neue Mensch hervorkommt. Und es ist ein Bekenntnis vor der unsichtbaren Welt, ich gehöre jetzt zu Jesus Christus. Eine wunderschöne symbolische Handlung. Aber auch die wurde im Laufe der Geschichte verdreht. Kinder wurden getauft, mit Wasser besprenkelt sozusagen, noch im Mutterleib, weil man die Garantie geben wollte, das Kind, dass das gerettet ist. Das heißt, etwas, was ich tue, ich taufe jemanden und das führt dazu, den zu retten. Obwohl ja Jesus alleine die Rettung gibt und die Taufe nur ein Symbol ist. Also die Taufe wurde zu einer Kulthandlung. Ich gehe jetzt nicht noch näher auf diese Auswüchse ein. Das Abendmahl, das uns daran erinnert, was Jesus für uns getan hat, dass er uns in einen neuen Bund führt, dass er uns vergeben hat und uns dazu auffordert, auch unseren Mitmenschen zu vergeben. Auch eine wunderbare Handlung. Wir feiern das jeden Sonntag und da bin ich auch sehr froh, dass wir uns darauf ausrichten. Aber auch beim Abendmahl gab es solche Auswüchse, Hostien, die geweiht waren. Menschen nahmen die heimlich mit, um Schutz vor Blitz, Krankheit und Unheil zu haben. Es gibt Berichte, dass Hostien ins Feld getragen wurden, um gute Ernte zu erbitten. Und manche legten Hostien ins Fundament neuer Häuser als Glücksbringer. Menschen sind wirklich verrückt. Der Mensch, der neigt immer dazu, von Gott wegzusehen und das Heil selbst in die Hand zu nehmen. Wenn ich das oder das tue, dann bin ich gerettet und kann selbst dafür sorgen, auch andere zu retten. Wir vergessen, dass Gott derjenige ist, der schon alles getan hat, um uns zu retten. Und weil das die Neigung des Menschen ist, frage ich mich natürlich, ja, ich möchte auf der Hut sein. Bin ich immer auf dem Weg zu Gott hin oder bin ich schon weg von ihm und gebe Gegenständen oder Handlungen eine Bedeutung, die ihnen eigentlich nicht zusteht? Bibelverse. Ich zitiere Bibelverse in Situationen, in denen ich sie dringend brauche, weil sie mir Hoffnung geben und meinen Blick wieder auf Gott ausrichten. Das ist eine gute Angewohnheit. Aber ich darf sie nicht als Zauberspruch benutzen oder denken, wenn ich das ausspreche, muss Gott ja handeln. Das ist dann kein Vertrauen mehr, sondern schon magisches Denken. Und der Wunsch, Gott zu manipulieren. Gegenstände. Ich wollte eigentlich so ein kleines Kreuz mitnehmen. Manchmal habe ich es ja bei mir. Das Kreuz, das einen daran erinnert, dass Gott immer bei mir ist. Das kann ich mitnehmen, wenn ich in irgendeine schwierige Situation bin und es nicht vergessen will, dass Gott bei mir ist. Das kann ich machen. Aber wenn der Gedanke sich einschleicht, mir kann nichts passieren, weil ich dieses Kreuz bei mir habe, dann verwende ich es schon wie einen Talisman. Gottes Reden. Gott hat uns in einen neuen Bund geführt und spricht zu jedem Einzelnen von uns. Also wir dürfen ja Eindrücke, die wir von Gott bekommen, weitergeben und prüfen lassen. Das hatte ich letztes Mal schon ausgeführt. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen und auch ermahnen. Und ja, dazu hat Susi auch ein Bild gemalt, nämlich auch zu dem Jahresspruch, dass wir alles prüfen sollen, das Gute behalten. Das ist der Umgang mit prophetischem Reden. Und wir brauchen im neuen Bund keine besonderen Vermittler mehr, die einen direkteren Zugang zu Gottes Willen hätten als wir selbst, weil Jesus der einzige Mittler ist, den wir brauchen. Jeder einzelne von uns hat direkten Zugang zu ihm. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht abhängig machen von Menschen, zu denen wir vielleicht aufschauen, die uns ein Vorbild sind. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Aber es soll uns helfen, uns anzuspornen, dass wir auch so wie sie auf Gott schauen und nicht anfangen, auf die Menschen zu schauen. Weil das Tolle, was sie uns vorleben, das können sie nur vorleben, weil Gott es in ihnen bewirkt hat. Also Gott kündigt am Ende sein Gericht an, dass er die Binden zerreißt und die gefangenen Seelen befreit. Eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Botschaft. Er lässt das nicht mit sich machen. Er reißt die Kopfhüllen weg und befreit sein Volk aus der Hand von denen, die sie manipulieren wollen. Also er entlarvt Aberglauben und schenkt wahre Freiheit. Das ist etwas, das Jesus heute immer noch tut. In Offenbarung 1, Vers 16 ist er dargestellt, aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Also Jesus trennt auch heute noch Wahrheit von Lüge. In Hebräer 4, Vers 12 folgende heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Vom Heiligen Geist sagt Jesus in Johannes 16, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Also wir können direkt zu Gott gehen und sagen, ja, prüfe mich und schau, wie ich es wirklich meine, wie David das auch in dem Psalm gesagt hat, ja, schau auf mein Herz, meine ich es wirklich so oder hat sich schon irgendwas eingeschlichen? Weil er antwortet darauf, weil er möchte ja, dass wir in seine Gegenwart kommen. Ich habe das oft erlebt in meinem Leben, dass ich irgendwelche Lebenslügen geglaubt habe, ein Misstrauen, das ich eigentlich gegenüber Menschen habe, dass ich dieses Misstrauen auf Gott projiziert habe und er hat es mir aufgedeckt. Und so ein Spruch ist zum Beispiel, wenn man betet, ja, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, tu, was du willst, dass dann doch immer wieder Menschen einen darauf hinweisen, pass auf, was du sagst, er könnte dich beim Wort nehmen. Und darin, das ist ein Gedanke, den ich selber schon hatte, früher, wo ich erkannt habe, das ist eine Skepsis, die ich Menschen gegenüber haben darf, weil sich in die Hände von Menschen zu begeben, ist schon eine gefährliche Sache, weil ein Mensch kann mich ausnutzen. Der meint es nicht unbedingt gut und der weiß vor allem nicht, was gut für mich ist. Aber Gott ist anders. Er ist Liebe. Und er meint es auf jeden Fall gut mit mir. Das heißt, der Weg, den ich mit ihm gehen werde, ist auf jeden Fall der beste Weg. Als letzten Gedanken zum Abschluss wollte ich sagen, ja, also drei Evangelien, die berichten davon, dass Jesus einmal über das Wasser gegangen ist. Nämlich da, als die Jünger in Seenot waren, um dann den Wind zu stillen. Das war diese Windstillung. Und ein Evangelium berichtet davon, dass auch Petrus auf dem Wasser gegangen ist. Und diese Stelle lese ich vor aus Matthäus 14, Vers 28 bis 31. Petrus aber antwortete ihm, also Jesus kam übers Wasser und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wassern und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus hat uns demonstriert, was Glauben bedeutet. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er sich hat nass machen lassen dafür. Es bedeutet also, ich gebe Jesus mein Einverständnis, dass ich ihm nachfolgen möchte, wenn er mich ruft. Ich gehorche seinem Wort, wenn er spricht. Ich begebe mich aufs Wasser, auf Jesus zu. Da ist nichts, was mich hält, nur der Blick auf Jesus selbst gibt mir Sicherheit und Halt. Und wenn ich meinen Blick abwende von Jesus und lasse mich von meiner Angst leiten, gehe ich unter. Wenn ich aber in meiner Not zu ihm rufe, dann reicht er mir seine Hand und zieht mich wieder heraus. Das ist Glaubensleben. Ich habe zum Schluss ein Lied mitgebracht, das heißt Oceans. Viele kennen das ja schon. Wir singen das meistens nicht, weil es auf Englisch ist. 80%. Genau, aber ich habe jetzt eine Übersetzung rausgesucht, die kurz den Text übersetzt. Also, du rufst mich zu den Wassern, das große Unbekannte, wo die Füße scheitern können. Und dort finde ich dich im Geheimnis. In den tiefen Ozeanen, mein Glaube wird bestehen. Heiliger Geist, leite mich dorthin, wo mein Vertrauen keine Grenzen hat. Lass mich auf dem Wasser gehen, wohin immer du mich rufst. Bring mich tiefer, als meine Füße jemals gehen könnten. Und mein Glaube wird gestärkt werden in der Gegenwart meines Erlösers.